Wir wollen noch ein bisschen das vertiefen. Gottes Wirken an unserem Herzen. Er wirkt in uns zu seinem Wohlgefallen. Das ist, wovon wir reden. Er wirkt in uns etwas. Und das, was er wirkt, wird ihn verherrlichen. Wird zeigen, dass Gottes Wege die besten Wege sind, die beste Art zu leben. Eine andere Schriftstelle, die von diesem neuen Bund spricht, ist Jeremia 32, Vers 40. Den hatten wir kurz erwähnt, aber nicht detailliert angeschaut. Hesekiel 36 und Jeremia 31 und hier in Jeremia 32, dort sagt Gott in Vers 40, und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Also hier ist auch noch einmal eine Beschreibung des neuen Bundes. Und da sagt Gott, er legt seine Furcht in unser Herz. Furcht Gottes ist ein Herz, ist eine Herzenshaltung, die sagt, ich will Gott ehren, ich will ihn erfreuen, ich will ihm wohlgefällig leben, ich will ihn nicht betrügen, ich will Respekt zeigen und in meinem Leben einfach ihn verherrlichen. Das ist die Furcht Gottes. Und Gott hat gesagt, er wird das in mein Herz legen. So, wenn das Wort Gottes sagt, trachte täglich nach der Furcht des Herrn, Sprüche 23, dann heißt das nichts anderes als, ich bin vor Gott und ich sage, hier bin ich und du hast mir versprochen, das zu geben. Und lehre mich, was mein Teil ist, um dir zu ermöglichen, mir das zu geben. Und je mehr wir das Wort studieren und begreifen, werden wir sehen, eigentlich die Furcht des Herrn, das ist das Entscheidende. Das ist der Unterschied zu einer gesetzlichen Religion, wo man versucht, das Richtige zu tun, aber nicht mit der Haltung, Gott zu lieben, sondern man tut es aus Angst. Man tut es unter Druck. Ja? Aber Furcht des Herrn ist, ich will Gott lieben, ich will ihn erfreuen, ich will ihn ehren. Ja? Das ist, was Jesus hatte. Und der Heilige Geist, der auf ihm war und der ihm geholfen hat, dieses Leben zu leben, dieser selbe Heilige Geist ist jetzt in dein Leben gekommen, mit dem Ziel, dasselbe Leben wieder hervorzubringen. Dafür haben wir den Heiligen Geist empfangen, dass wir ein Leben führen können zur Ehre Gottes, um zu zeigen, Gott ist gut. Und der Heilige Geist will das in uns hervorbringen. Und wenn wir mit ihm kooperieren, wenn wir ihn herzlich bitten, wenn wir uns demütigen, wenn wir seine Gemeinschaft suchen und sagen, bitte, das ist, was mir gegeben werden soll, das ist, was mir versprochen worden ist, das ist, was ich brauche, ja, dann wird er geben. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wenn du in eine typische Gebetsversammlung irgendeiner Gemeinde gehst, du wirst selten hören, dass irgendjemand betet um den Geist der Furcht des Herrn. Und die Leute werden verheizt und in die Schlacht geworfen als entscheidende Kraft in der nächsten Landtagswahl und überall werden die Beter eingesetzt. Aber für die Dinge zu beten, die auf dem Herzen Gottes sind, finden sich kaum Leute. Nur wenn wir um das bitten, worum Gott, was Gott versprochen hat, können wir siegreich beten und zuversichtlich beten, weil wir wissen, es wird uns gegeben werden. Das Einzige, was noch fehlte, ist, wir waren nicht dahinterher, wir waren nicht eifrig, wir haben es nicht wirklich begehrt. Aber jetzt sagen wir Gott, tu du, was du versprochen hast. Und er wird dieses Gebet hören. Die Furcht des Herrn ist so absolut zentral für unser Leben. Und der ganzen Durcheinander und diese ganze Tendenz, immer mehr Sünde zu verharmlosen und Sünde zu tolerieren im Volk Gottes, hat alles zu tun mit dem Mangel an Furcht des Herrn. Also die Antwort auf das Durcheinander, auf die zunehmende Lauheit und Verwirrung und fremde Lehren und all das. Die Antwort ist die Furcht des Herrn. Die Antwort ist ein Herz, das sagt, ich will Gott ehren. Ich will ihn erfreuen. Ich will in der Gesinnung Jesu leben. Jesus hat gesagt, der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Das war Jesus. Wir sind seine Nachahmer. Also können wir sagen, Herr, hilf mir, in dieser Gesinnung zu leben. Das ist das Zentrum. Und es gibt so viele Formen von Christsein, wo das Zentrum Gottes nicht das Zentrum ist. Wo es um alles geht, aber nicht um das. Aber wenn wir in das Wort Gottes schauen und sehen, was alles drumherum ist und was zusammenhängt an der Furcht des Herrn, werden wir ganz schnell begreifen, wir brauchen nicht tausend Dinge, wir brauchen eins. Nur eins. Die Furcht des Herrn. Weil alles andere ist inklusive. Alles andere kommt mit dazu. Die Furcht des Herrn, Sprüche 1, Vers 7, ist der Anfang der Erkenntnis. Es gibt eine Menge Erkenntnis im Volke Gottes, was Gott nicht Erkenntnis nennen würde. Was theoretische Vernunftschlüsse sind, menschliche Weisheit, menschliche Lehren und Ideen, Menschengebote. Aber wirkliche Erkenntnis, das heißt, wenn Gott uns geistliche Realitäten zeigt, kommt nur unter einer Bedingung. Und das ist die Bedingung der Furcht des Herrn. Wenn Furcht des Herrn nicht da ist, kommt keine Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also wenn wir anfangen wollen, wollen Gott kennenlernen, wollen Gott lieben lernen, Furcht des Herrn ist der Startpunkt. Damit beginnt es. Damit beginnt es. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, Sprüche 14, 27, um die Fallen des Todes zu meiden. Die Bibel ist nicht naiv. Die malt uns ähnlich ein Paradies vor Augen und in Wirklichkeit ist das hier lebensgefährlich, hier zu leben. Sondern sie sagt, es gibt Fallen des Todes, es gibt einen Widersacher. Der Teufel geht umher und sucht, welche er verschlingen kann. Wir sind in einer ernsten Bedrohung. Das soll nicht dazu führen, dass wir Angst haben, aber dass wir die Sicherheit ergreifen, die uns angeboten wird. Und das ist die Sicherheit in ihm. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Also wir meiden nicht die Fallen des Todes, indem wir alle Fallen des Todes studieren. Ja? Und uns mit allen möglichen Arten und Spielarten des Abfalls und der Verirrung und der Irrlehre beschäftigen, sondern wir meiden diese Quellen, die Fallen des Todes, indem wir die Furcht des Herrn suchen. Wenn die da ist, dann werden wir herumgeführt. Ich benutze immer das Beispiel von einem Minenfeld. Das Leben ist ein Gang über ein Minenfeld. Und keiner weiß, wo sie vergraben sind. Und wir wollen keine Ostfriesen sein. Ja. Sondern wenn da einer ist, der sagt, ich weiß, wo die Dinger sind, bleib an meiner Seite, ganz dicht neben mir, ich führe dich durch. Ich bin einmal ohne Papiere durch eine Grenze gegangen, das war ganz interessant, das war so eine Abmachung mit einem Chef vom Grenzposten und dem wurde ein bisschen Geld gegeben und ich hatte kein Visum und konnte dann hinter einem Grenzoffizier mit Kalaschnikow und hat gesagt, einfach immer hinter mir hergehen, nicht gucken, nicht rechts, nicht links, dich nicht ansprechen lassen, einfach immer nur hinter mir hergehen. Und ich bin mit diesem Mann um Posten und um Sachen und so quer durch eine sehr breite Grenze gegangen und kam heil auf die andere Seite. Und dann später nach ein paar Tagen Dienst ist auch wieder zurück, nicht ja auch wieder raus, ja. Und das musste dann so getimt werden, dass der wieder Dienst hat und dann ging das alles. Ja? So, Jesus sagt, bleib an meiner Seite. Ich weiß, wo die Minen sind. Geh einfach nur hinter mir her. Und er geht über das Minenfeld. Wir können ohne Sorge einen Sonntagspaziergang machen. Wir müssen keinerlei Angst haben. So, das Leben soll uns nicht beängstigen, aber wir wollen auch nicht naiv sein. Das sind Fallen des Todes, aber dank sei Gott, wir haben einen Führer und er weiß, wo sie sind und wir folgen ihm und wir kommen da heil durch. Wir kommen heil durch. Nicht unsere Weisheit, nicht unsere Fähigkeit, nicht Angst, nicht Sorge, sondern Vertrauen zu ihm und wir gehen hinter ihm her und wir gehen durch. Die Furcht des Herrn hilft uns, die Fallen des Todes zu meiden. Und dann dieser wichtige Punkt in Sprüche 16 im zweiten Teil. Durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Man meidet das Böse. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Sorry, so heißt es. Man weicht vom Bösen. So haben wir es auch hier in Jeremia 32 gesehen. Gott gibt seine Furcht in unser Herz, damit wir nicht von ihm abweichen. Wir weichen nicht von ihm ab, weil da die Furcht ist. So, was hält uns? Nicht die Angst vor Strafe, sondern was hält uns? Die Furcht des Herrn. Das Verlangen, wir wollen ihn ehren, wir wollen zu seiner Freude leben, wir wollen ihn erfreuen. Wir sind Nachfolger Jesu. Wie hat Jesus gelebt? Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Das tun wir nicht. Aber wir können sagen, das will ich lernen. Und darin will ich immer besser werden. Das können wir tun. Ja? Und das ist das Einzige, worum es geht. Gott sagt nicht, ja, wenn du es mir jetzt versprichst, wehe, dann machst du noch mal einen Fehler. Das ist nicht Gott. Du hast viele Fehler gemacht und du wirst noch viele Fehler machen. Aber du kannst sagen, ich will lernen, mit dir zu gehen. Ich will lernen, dich zu erfreuen. Ich will lernen, auf dich zu sehen. Ich will lernen, dich nicht zu betrüben. Ich will näher an dich drankommen. Ich will dich kennenlernen. Ich will ein Herz haben in Übereinstimmung mit dir. Und wie ich am Anfang gesagt habe, wenn du das betest, der Himmel wird lächeln. Und Gott sagt, das gebe ich dir gerne. Wie viele Jahre habe ich gewartet, bis du mal sowas Intelligentes betest? Das ist, was ich dir immer geben wollte. Und ich konnte es nicht geben, weil du es nicht begehrt hast. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wir wählen das ihm Wohlgefällige, haben wir am Anfang gehört. Wir wählen das, woran er gefallen hat. Woran hat er gefallen? An Furcht des Herrn. Wir wählen es. Sondern wir wollen das haben. Gott, du hast versprochen, mir das zu geben. Hier bin ich. Wirke in mir. Gib mir, was du versprochen hast. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Und wieso, wie funktioniert es, dass du, wenn du die Furcht des Herrn hast, vom Bösen weichst? Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Dann kommt nochmal Gott. Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Das sind dann Beispiele von diesen Dingen, die er hasst. Und Furcht des Herrn oder ein Mensch, der in der Furcht des Herrn lebt, bedeutet, er lernt immer entschiedener, das Böse zu hassen. Und denke mal an die Dinge im Leben, die du hast. Zahnarztbesuch. Niemand muss dich motivieren, das aufzuschieben, das zu vermeiden. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, irgendeine Art von Essen, die also für dich das Letzte ist, wo du nur hochkommst, wenn du daran denkst oder das riechst oder so. Ja? Und nun stell dir vor, heute Abend wirst du also eingeladen nach dem stressigen Meeting. Du hörst die gute Botschaft, du wirst eingeladen zu einem Bruder, Schwester nach Hause und du sagst, ah, danke, klasse, ja, ein bisschen Erholung brauche ich jetzt, das ist gut. Was gibt es denn zu essen? Und dann wird genannt, was das Gericht ist und das ist das eine Ding, was, wo es dir hochkommt, wenn du es nur riechst. Was passiert dann? Schnell Handy raus, die halbe Gemeinde durchtelefonieren, betet für mich, dass ich der Versuchung widerstehen kann. Helft, dass ich da nicht reinfalle. Bitte steht mir bei, dass ich nicht weich werde, dass ich nicht Kompromisse mache. Du brauchst kein Gebet, um da standhaft zu sein. Was dir hilft, ist dein Abscheu. Und du sagst, du, ich komme gerne, aber dieses Zeug machen andere mal, nicht wenn ich da bin. Sonst komme ich nicht. Du musst nicht Angst haben, vielleicht gehe ich da hin, vielleicht überredet er mich, vielleicht nimmt er mich an, macht da richtige dicke Portionen drauf und dann bin ich da und ich bin so erzogen, was auf dem Tisch kommt, was man essen, Hilfe, was mache ich dann? Nein, du weißt, du wirst es nicht anrühren. Du gehst nicht einmal in die Nähe von diesem Zeug. Was motiviert dich? Was macht dich stark? Der Hass. Okay? So, wie weichen wir vom Bösen, indem wir das Böse hassen? Dann muss der niemand sagen, bitte achte darauf, dass du da nicht zu nahe kommst, dass du das nicht anrührst. Du machst um das Ding einen großen Bogen. Die Kraft in dir wirkt. Die Kraft des Hasses hilft dir. Und du wirst nicht in Versuchung fallen, du wirst nicht schwach werden. Garantiert nicht. Siehst du, das ist Erlösung. Ja, ich stimme mit Gott überein. Welches Problem wirst du noch haben mit Gehorsam, wenn du liebst, was er liebt und wenn du hast, was er hast? Dann ist Gehorsam normal. Ungehorsam kostet eine Überwindung. Gehorsam ist normal. Weil es ist von innen heraus und ich achte drauf und denke dran und ja, und pass auf, damit du nicht... Nein, es ist so natürlich für dich wie Atmen. Wir sitzen hier schon den ganzen Tag zusammen und niemand musste sagen, Bruder, denk dran, zwischendurch auch mal Luft zu holen. Atme bitte. Das geht automatisch. Das ist Teil deiner Natur. Das ist so. Und Heiligkeit, Gehorsam, Leben in dem, was Gott gefällt, ist unsere neue Natur. Ergreife es, glaube es, entwickle es, lass es hervorkommen. Lass dich davon bestimmen. Glaube, dass es da ist. Es ist noch schwach, es muss genährt werden, aber es ist schon da und es wird zunehmen und es wird mich prägen. So, das ist Erlösung. Nicht Gesetze über dir, sondern du willst, was Gott will. Du stimmst mit ihm überein. Es ist, ich will es. Nicht Gott hat geboten, sondern ich will es. Das ist die Erlösung der Kinder Gottes. Das ist die Freiheit. Da will Gott uns hinbringen. Sagt sie, was machen wir in der Zwischenzeit? Wir tun jedes Mal Buße, wo wir Buße zu tun haben. Das heißt, wir verurteilen, was wir verkehrt gemacht haben. Wir erklären Gott, es war nicht richtig, wir hatten kein Recht, das zu tun. Hilf uns, das zu verlernen. Hilf uns, da nicht mehr drauf einzugehen. Und vergib uns und reinige uns und weiter geht's ohne Verdammnis. Das ist, was wir tun. Aber je mehr wir Gott kennenlernen, umso mehr wird sein Geschmack abfärben. Und wir übernehmen oder wir erleben, wie sein Geschmack in uns Gestalt gewinnt. Und wir mit ihm von Herzen übereinstimmen. So, der Punkt ist, Gott begegnen. Gott ranlassen an mein Herz, ihm glauben, dass er in meinem Herzen etwas wirkt, was ich mir nicht wirken kann, aber was ich brauche. Und er hat es versprochen. Und ich bin vor ihm und ich ehre ihn und ich danke ihm und erkläre ihm meine Zuversicht. Du hast versprochen und ich glaube dir und du wirkst es. Du wirkst es gerade jetzt und du wirkst es immer mehr und immer stärker. Und das ist, was mein Leben sein wird. Das Böse zu hassen, dich zu lieben, ein Verlangen zu haben, dich zu erfreuen. Das ist, was das Zentrum ist. Und aus diesem veränderten Herz kommt eben ein neuer Lebensstil. Und wenn ich die Schönheit und die Heiligkeit und die Reinheit und die Lieblichkeit Gottes kennengelernt habe, niemand muss mir sagen, du hör dir nicht ekelhafte, dämonische Musik an. Niemand muss mir das sagen. Niemand muss mir eine Liste geben von gefährlichen Bands im Internet. Ja? Ich lebe in der Gegenwart Gottes und wenn ich irgendwo bin und diese Musik kommt, die habe ich ja an. Alles in mir sagt, ja? Da zieht nichts mehr. Weil, wie Jesus gesagt hat, es kommt der Fürst der Welt vor dem Kreuz. Ja? Es kommt der Fürst der Welt. aber er findet nichts in mir. Versuchung ist so lange gefährlich, wie eine Lust nach diesen Dingen in dir wohnt. Aber wenn Gott uns eine neue Lust gibt, Lust an Reinheit, Lust an Wahrhaftigkeit, Lust an Demut, Lust an ihn zu ehren, ihn zu erfreuen, dann werden diese Angebote auf einmal ihr wahres Gesicht zeigen, diese negativen, zerstörerischen Angebote, ob das dämonische Musik ist oder dämonische Filme oder dämonische Lehren oder verkehrte Salbungen, die jetzt immer mehr einfach sich ausbreiten. Wir haben das Echte geschmeckt und wir kommen mit dem in Berührung und sagen, das passt nicht zu mir, Dankeschön, das will ich nicht. Ja? Es ist nicht, oh, pass auf, dass du ja nicht in die Hände von Wort und Geist gerätst. Du kriegst einmal eine Berührung mit diesem Zeug und sagst, was ist denn das? Das ist nicht der Gott, den ich kenne. Das ist nicht der Gott, dem ich diene. Ja? Und fertig ist das Ding. Du hast nichts damit zu tun. Ja? Verstehst du? Diese innere Übereinstimmung mit Gott ist der Schlüssel, uns rein zu bewahren. Wenn wir Gott kennenlernen, wir suchen keine Erklärungen, warum dieses Ding vom Teufel und jenes Angebot aus der Welt doch irgendwie nicht so schlimm ist und doch noch irgendwie passen würde oder so. Wir suchen keine Rechtfertigungen für Dinge, weil diese Dinge nicht übereinstimmen mit dem, den wir lieben. Das ist Freiheit, das ist Erlösung. Ja? Neulich war ich in einer Gemeinde und ein junger Mann, ein Mitarbeiter, kommt zu mir und fragt mich, ja, was denkst du über das Computerspiel World of Warcraft? Ich sage, hast du dir schon einmal diese Figuren angeschaut, die da rumgeistern durch dieses Spiel? Hast du dir schon einmal angeguckt, was das für Typen sind? Frage, kommen die vom Himmel oder aus der Hölle? Das kann ein Blinder mit Betonhandschuhe fühlen, wo das herkommt. Ich sage, bitte sag mir, diese Gestalten, kommen die vom Himmel oder kommen die aus der Hölle? Wenn dir nicht weiß, was WoW ist, sei gesegnet. Das trifft nur einige zu unter uns hier vielleicht. Ja? Es ist ein absolut dämonisches Spiel, was auch großes Potenzial hat, süchtig zu machen, und man kann da wirklich sein Leben mit zerstören. Und das ist, was Paulus sagt, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Wenn ich die Heiligkeit und die Reinheit und die Lieblichkeit und die Schönheit Gottes geschmeckt habe und dann kommt mir so eine Figur auf meinem Computerbildschirm von WoW, muss ich, ach, das ist aber interessant. Oh, was ist denn das? Also was kann man denn damit so anstellen? Nee, ich habe nicht das Problem. Ich sage, weg hier, in diesem Namen, klick und fertig. Ja? Es ist keine Versuchung, es ist ein Affront, es ist eine Provokation meiner Reinheit. Verstehst du? Und wie viele verwirrte junge Leute, die Stadt sich fokussiert auszurichten auf den Herrn und zu sagen, Gott, hier ist mein Herz, ändere meinen Geschmack, hilf mir zu lieben, was du liebst, spielen rum mit Dingen aus der Welt, und nach ein paar Wochen und Monaten siehst du es in ihrem Leben, du siehst es in ihrem Gesicht und sie kriegen merkwürdige Dinge da auf einmal, die da nicht hingehören. Und dunkle Wolken sind auf einmal über ihnen und sie kriegen einen merkwürdigen Blick. Wir können nicht mit den Dingen des Teufels spielen, ohne dass das uns beeinflusst. Das ist nicht möglich. Man kann nicht sich für so eine Welt und für solche Kräfte öffnen. Ob das dämonische Musik ist, oder ob das Computerspiele sind, oder ob das Pornografie ist, oder irgendetwas anderes. Ja, das ganze Dämonenzeugs, oder was haben wir letzten Sommer damit geredet, auf einmal bei den Jugendlichen da. Der große Hit, ein Vampirfilm. Ich sage mir, was sagt Gott über solche Dinge? Ja, lange Gesichter. Ja. wenn wir Gottes Wort kennen und verpflichtet sind, nach diesem Wort zu handeln, sogar wenn noch ein bisschen Lust uns zieht, aber wir sagen, wir gehen nach der Wahrheit und nicht nach Gefühlen, können wir diese Versuchung überwinden. Aber das Endziel ist, dass das überhaupt nicht mehr uns juckt, dass das überhaupt nicht mehr lockt, dass das gar nicht greift, dass das nicht mehr attraktiv ist für uns. Aber im Vorfeld können wir schon, einfach weil wir das Wort haben, wir können einfach sagen, hey, das Wort hat eine klare Meinung, sprich unser Gott, er ist das Wort, und deswegen haben wir auch eine klare Meinung. Ich war in meinem Dienst und in der Pause auf dem Tisch in einem Pastorenbüro lag eine christliche Zeitschrift und ich blätter so drin rum. Und da war eine Filmkritik über Harry Potter. Eine christliche Zeitung, eine Filmkritik über Harry Potter. Da dachte ich, ah, interessant. Mal sehen, was die für eine Filmkritik da schreiben. Und die fing so an. Also diese Kritik könnte ganz kurz ausfallen, weil Harry Potter ist ein Zauberer und Zauberei ist nach dem Worte Gottes ein Gräuel und jeder, der Zauberei tut, ist Gott ein Gräuel. Also wir als Christen haben nichts damit zu tun, also ist das Thema Harry Potter erledigt. Das war die Einleitung. Aber, so primitiv sage ich jetzt mal in meinen Worten, das klingt ein bisschen hochtrabender, so primitiv wollen wir natürlich nicht sein, sondern wir müssen uns schon mit dem Inhalt auseinandersetzen und dann müssen wir sehen, Harry Potter ist ein Held, weil er teamfähig ist und er ist ein guter Leiter und er teilt mit, was er bekommen hat, behält das nicht für sich und dann werden lauter tolle Attribute aufgezählt von Harry Potter und am Schluss wird dann gesagt, also da können wir doch als Christen eine Menge von lernen und das ist absolut empfehlenswert, dass wir so einen Film uns anschauen. Das ist ein typisches Beispiel von einem verwirrten Christen. Wenn er nicht verwirrt wäre, hätte er den ersten Absatz geschrieben und sagen, das ist alles, was mir zu Harry Potter einfällt. Wenn etwas für Gott ein Gräuel ist, warum in aller Welt soll ich Geld ausgeben und mich mit so etwas beschäftigen? Ich kann sagen, das ist Gott ein Gräuel, aber mich fasziniert es. Das kann ich sagen. Und dann sage ich, Gott, hier bin ich, das ist doch krank, dass ich dir gehöre und etwas aus der Welt der Finsternis fasziniert mich, wirke in mir und reiß das heraus. Das kann ich sagen. Ich kann ganz ehrlich vor Gott kommen und sagen, da ist etwas, das zieht mich hin zur Pornografie, kein Problem. Aber gibst du dem nach oder gibst du zu Gott und sagst, er soll das töten in dir. Tötet unreine Lust, Unzucht. Wir töten diese Dinge. Wie töten wir das? Indem wir es in die Gegenwart Gottes bringen. Bring all dein ganzes Zeug aus deinem Herzen mit in die Gegenwart Gottes. Breite es da aus. Sag, Herr, du hast es schon gesehen, da in mir ist ein Verlangen, eine eklige Sucht, Nacktheit und Sexszenen anzuschauen. Herr, kümmere dich darum, das ist nicht normal. Ich habe kein Recht mehr, sowas anzuschauen. Ich will es nicht anschauen. Hier ist es, reiß es raus. Und dann ist gut. Und das nächste Mal hast du Kraft, diesem Sog zu widerstehen. Und du kannst die Tür zumachen, du kannst dich abwenden und bleibst in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Sünde will dich aus der Gemeinschaft mit Gott herausziehen. Und Jesus sagt, bleibt in mir. Bleibt in mir. Komm, wir gehen mal ganz schnell zu. Jakobus. Jakobus Kapitel was? 4, Vers 7. Ja, das ist eine gute Schriftstelle, aber ich suche jetzt. Die ist wirklich gut. Die ist wirklich genau auch. Ach, guck mal schon, Vers 4. Ihr Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Das ist eine der Schriftstellen, die wir nehmen können und sagen, Herr, ich richte aufgrund dieses Wortes mein Zustand, mein Verhalten. Da ist eine Lust in mir nach Dingen, die dir ein Gräuel sind. Das ist nicht normal. Ich bin dein Sohn, ich habe dein Leben, ich gehöre dir, ich will dich erfreuen. Hilf mir, stark zu werden gegen diese Dinge. Ich suche aber noch eine andere. Kapitel 1, Vers 14. Ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Jakobus 1, Vers 14. Ich habe nämlich eine neue Bibel und da ist jetzt alles anders. Und früher wusste ich genau, wo das zu stehen hat und da stand es auch. Und jetzt ist alles anders. Und deswegen habe ich so lange gesucht. Also Versuchung ist, wenn wir von der eigenen Begierde fortgezogen und gelockt werden. Und interessant ist dieses Wort fortgezogen. Fort von was? Fort von der Gemeinschaft mit ihm. Bleibt in mir. Etwas will mich wegziehen. Ein Bild oder irgendein interessantes Angebot dieser Welt oder halt diese dämonischen Videos oder Spiele oder Musik oder irgendetwas. Etwas zieht. Es will mich wegziehen aus der Gemeinschaft. Ja? Etwas in mir sagt, hey, das kann Lust geben. Das kann dir irgendwie eine gewisse Befriedigung geben, wenn du darauf eingehst. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. So, erst haben wir Versuchung, das ist das Verlangen mit Versprechen. Das Verlangen, wenn du jetzt darauf eingehst, wird es lustig, wirst du Lust bekommen. Ob das Pornografie ist, ob das eine Zigarette ist, ob das irgendetwas anderes ist. Es ist das Versprechen, dass dir Lust zuteil wird. Ja? Und es soll uns fortziehen aus der Gemeinschaft mit Jesus. Das ist Versuchung und Versuchung ist nicht Sünde. Versuchung ist nicht Sünde. So, wenn wir als Männer durch die Stadt fahren und da ist wieder so ein aufreizendes Werbeplakat, ja, dass das Moment irgendwie zuckt, kein Problem. Aber wir fahren weiter und wir ehren Gott und wir preisen ihn und Halleluja. Und wir fahren nicht und oh, was war denn das jetzt? Ja? Sondern wir haben immer schön die Augen vorne, wie das so die Vorschrift ist im Straßenverkehr. Und wir ehren Gott und wir sagen, Herr, da hat es gezuckt. Das heißt also, da muss ich sehr wachsam sein, dass ich da nicht auf solche Impulse eingehe. Ich ehre dich, ich danke dir für die Macht der Erlösung. Ich danke dir, dass du mir ein Verlangen gegeben hast, in Reinheit zuzunehmen. Und gut ist es. Eine Versuchung, fertig. Versuchung ist nicht Sünde. Kritisch wird es, wenn wir die Versuchung beantworten. Wenn die Begierde empfangen hat, also es startet mit Begierde, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Und die große Quizfrage ist, was muss die Begierde empfangen, damit daraus Sünde wird? Was ist die 1-Million-Euro-Frage? Was muss die Begierde empfangen, damit daraus Sünde wird? Sie braucht etwas, sie muss etwas bekommen. Alleine kann sie nichts tun, die ist Begierde und fertig. Etwas muss sie empfangen und wenn sie das empfangen hat, wird daraus Sünde. Was ist es?
Unsere Zustimmung.
Unsere Zustimmung. Gewonnen, gewonnen. Hier war noch einer, gewonnen. Unsere Zustimmung. Dann wird daraus Sünde. Wir sagen zu diesem verlockenden Angebot, ja, ich möchte mal wieder. Und dann wird daraus Sünde. Und wenn wir aber bleiben in der Gemeinschaft mit Jesus, im Aufschau zu ihm, danke, Herr, für dein Werk. Danke, dass du mit mir lebst. Danke, dass du da bist. Herr, du hast gesehen, dass das eben gezuckt hat. Hilf du mir. Ich sehe auf dich. Du bist mein Erlöser. Ich rühre die Kraft deines Blutes. Meine Fantasie ist in deinen Bahnen. Ja, ich erlaube da nicht Bilder, Gedanken, Fantasien oder nochmal Wiederholung von irgendwelchen Filmszenen, da ist sauber. Das Blut Jesu ist eine gewaltige Waffe, um unsere Fantasie zu bewahren. Und bis jetzt war ich der Meinung, Pornografie ist ein reines Männerproblem. Wenn du jetzt die Statistiken anschaust, dann siehst du, dass zunehmend mehr es auch ein Frauenproblem wird. Ja? In christlichen Kreisen. In christlichen Kreisen. Und das hat alles zu tun mit Mangel an Klarheit, mit Mangel an innerer Wahrhaftigkeit. Wir sind nicht bereit, unsere Gedanken, unsere Wünsche, unsere Motive, unsere Sehnsüchte, unser Verlangen, unser Verhalten, unsere Worte, unsere Taten zu beurteilen und zu messen am Worte Gottes. Da fängt alles an. Wenn das klar ist, dann weißt du, wie du zu stehen hast zu den verschiedenen Angeboten dieser Welt. Das ist das Erste. Und wenn du weißt, wie du dazu zu stehen hast, dann weißt du, wie du die Kraft bekommst, auch wirklich Nein zu sagen. Aber wer nicht mit Gott übereinstimmt, wer schon das verharmlost, sagt, naja, was soll da schon dran sein, solche Computerspiele, oder was soll das schon Schlimmes sein, irgendwie mir solche Sexszenen anzuschauen. Ich meine, das ist doch alles nur Filme, das ist doch nicht schlimm. Du bist schon außerhalb der Ordnung Gottes. Weil du hast deinen Maßstab und Gott hat seinen Maßstab. Und außerhalb der Ordnung Gottes zu sein, ist immer Stolz. Ist immer, ja, Gott hat das gesagt, aber ich weiß, dass das schon ein bisschen anders zu handhaben ist. Da müssen wir nicht so eng sein. So, Gottes Ordnung zu widerstehen, ist immer Stolz. Ich weiß es besser. Für mich gelten andere Maßstäbe. Nein, wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir lieben die Wahrheit. Und die Wahrheit darf alles in mir beurteilen. Meine Gedanken, meine Gefühle, meine Fantasien, meine Worte, meine Taten. Die Wahrheit darf beurteilen. Und wenn die Wahrheit ein Urteil gesprochen hat, das ist nicht akzeptabel, es gefällt Gott nicht, dann stimme ich damit überein. Und wenn das unser Lebensstil wird, egal wie gebunden wir sind, wir werden in die Freiheit kommen. Wir werden im Sieg leben. Weil Gott gibt Gnade dem Demütigen. Und indem wir sagen, Gott, du hast recht und ich hatte nicht recht. Und ich habe das verharmlost, aber du sagst mir, es bringt mich um und es zerstört mich. Und ich glaube dir. Dadurch demütigen wir uns. Und dem Demütigen gibt Gott Gnade. Und Gnade heißt übernatürliche Befähigung. Heißt Kraft, Nein zu sagen. Kraft, zu gehorchen, Kraft zu tun, was richtig ist. Das ist Gnade. Gott gibt uns Gnade. Titus 2, Vers 11. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Hier wird die Gnade beschrieben wie eine Person. Sie ist gekommen und sie bringt den Menschen heil. Das kann nicht ein theologisches Prinzip sein. Ich glaube, dass es nichts anderes ist als der Heilige Geist. Der Geist der Gnade. Er ist da und er bringt mir das Heil. Unterweist uns. Ein theologisches Prinzip kann dich nicht unterweisen. Aber hier ist eine Person, sie unterweist dich. Und dieses Wort bedeutet trainieren, disziplinieren oder üben. Der Heilige Geist übt mit mir und mit dir. Und er lehrt dich und er hat ein Ziel. Und was ist dieses Ziel? Dieses Ziel, das er uns beibringt und wo er trainiert, ist die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen. So, wenn wir einen Lebensstil einüben in der Gegenwart Gottes, wenn wir lernen zu bleiben in Jesus, ja, Üb das, mach das zu einer Gewohnheit. Ob du Auto fährst oder mit deinem Einkaufswagen durch Aldi fährst oder irgendetwas anderes tust, immer wieder sag: Jesus, du bist da. Danke. Du bist bei mir. Du bist meine Hilfe. Du bist mein Erlöser. Du bist meine Kraft. Ich danke dir, dass du mit mir bist, dass du mir hilfst, wenn du irgendwelche Aufgaben hast. Herr, ich danke dir. Ich lege dir das hin. Ich brauche deine Hilfe dafür. Du wirst mir jetzt helfen. In allen Dingen, in allen Angelegenheiten auf den Herrn sehen und ihn einladen, ihm vertrauen. Durch das Leben, und je mehr wir, das ist noch wichtig, je mehr wir intensiv eine separierte Zeit haben mit Gott am Morgen, wo wir uns ganz speziell auf seine Gegenwart ausrichten, ohne abgelenkt zu sein von irgendwelchen anderen Dingen, je mehr wir das tun, umso mehr werden wir auch dann mit unserem Einkaufswagen oder Kinderwagen oder Palettenwagen oder was du da machen musst, werden wir die Gegenwart Gottes, ein inneres Gespür, das muss nicht überwältigend sein, aber wir wissen, er ist da, er schaut auf mich, er ist bei mir, er ist mit mir, er ist für mich, er ist mein Helfer. Also ich lebe in seiner Gegenwart im Alltag. Und wenn ich das lerne, geschieht etwas Wunderbares. Ich kriege Versuchungen mit, bevor ich sie im Rückspiegel entdecke und schon drauf reingefallen bin. Ich kriege Versuchungen als Versuchungen mit, bevor ich Ja gesagt habe, bevor ich wieder reingefallen bin und da irgendwelche automatischen Abläufe sind. Ich gehe mit Jesus. Und ich merke, da ist eine Einladung zur Sünde. Und ich kann reagieren. Ich habe Zeit genug zu reagieren. Ich kann sagen, Herr, da ist diese Einladung. Und du weißt, wie viele Male ich da früher reingefallen bin. Und du weißt, wie mich das immer runtergezogen hat. Und was das in mir bewirkt. Und wie mich das befleckt und beschmutzt. Und Herr, ich will es nicht mehr. Und du hast mir das genommen schon. Und ich danke dir für die Gnade, Nein sagen zu können. Heiliger Geist, du bist da. Du bist meine Kraft. Und jetzt tue ich, wozu du mich befähigt hast. Ich sage Nein. Verleugnen heißt Nein sagen. Das können wir tun, wenn wir lernen, im Alltag in der Gegenwart Gottes zu leben. Aber wenn das Licht der Gegenwart Gottes nicht da ist, dann abends, wenn du den Tag nochmal reflektierst, dann fällt dir ein, oh, da habe ich ja wieder hingeguckt, wo ich nicht hätte hingucken sollen. Da habe ich wieder Fantasien losgelassen und da habe ich das gestartet und da habe ich darauf zugegriffen und das mir reingetan und so weiter. Im günstigsten Fall abends, wenn du rekapitulierst, fallen dir diese Dinge wieder ein. Und dann gibt es Vergebung. Wunderbar. Aber es gibt etwas Besseres als Vergebung. Und das ist die Gnade, gar nicht erst reinzufallen. Und das ist es, was der Herr uns anbietet. Und es kommt aus einem Lebensstil, den wir einüben in der Gegenwart Gottes. So nimm die Gegenwart Gottes aus deiner Zeit morgens mit in den Alltag. Sag, Herr, mit dir fahre ich jetzt auf die Arbeit. Oder da ist wieder irgend so einer dieser Typen. Du hast es eilig, hast schon mal gemerkt, wenn du es eilig hast, dann versammeln sich vor deinem Auto. Als wenn die irgendwie mit Handy sich verabreden und schleichen damit 35 durch eine 50er Straße. Und wenn der dann endlich abbiegt, da kommt der Nächste. Das darf doch nicht wahr sein. Wo kommen diese Typen alle wieder her? Ja, kennt ihr das? Und gibt es hier in Berlin. Und wenn wir mit Gott sind und besonders dann noch eine geisterfüllte Ehefrau neben uns haben und wir möchten irgendwie uns ärgern, sag, segne ihn. Ja, okay, das ist eine gute Idee. Ja? Das ist, was der Heilige Geist uns gibt. Er erinnert uns und er hilft uns. Und wir kriegen unsere anfänglichen Reaktionen mit, bevor das gewaltige Eskapaden geworden sind. Und wir können anders reagieren. Ohne die Gegenwart Gottes können wir nur noch die nachlaufende Gnade in Anspruch nehmen. Ja? So wie früher, wenn das Pferd durchs Dorf gezogen ist, Dann sind die Schrebergärtenbauern mit der Kehrschaufel hinterher, weil das Pferd lässt da hinten hoffentlich was fallen. Und dann waren das ganz, kennt ihr gar nicht mehr, ne? Ja. So, das ist die nachlaufende Gnade. Die kehrt hinter uns wieder auf, ja? Was wir da so angerichtet haben. Aber es gibt eine vorlaufende Gnade, die verhindert, dass überhaupt der ganze Dreck veranstaltet wird. Und wenn es nicht anders geht, dann leben wir von der nachlaufenden Gnade. Okay, aber wir haben das Ziel, wir wollen auch die andere Gnade kennenlernen, die uns hilft, gar nicht erst neuen Dreck zu veranstalten. Es ist möglich, es ist geboten, es ist angeboten, es ist da. Und wir wollen ein Leben führen, das Gott verherrlicht. Wir wollen, dass der Himmel schaut. Und sagt, guck dir den an, wie der früher gelebt hat. Der bewahrt sich jetzt rein. Und dann kann ich das immer so, mir so ganz lebhaft vorstellen. Gott schaut da runter und sagt, wow, was bin ich wieder beeindruckt. Was freut mich das? Holt da irgend so einen Schreiberengel her und sagt, aufschreiben den Mann, scharf beobachten, den werden wir befördern, den werden wir Gutes tun, den werden wir mehr geben. Im Auge behalten. Das ist unser Mann. Amen. Unsere Frau. Gott sucht, wo sind Menschen, die von ganzem Herzen bei ihm sind. Die Augen des Herrn laufen alle Leiter, um zu sehen, wer von ganzem Herzen bei ihm ist. Wo sind Menschen, die sagen, ich steige aus dieser dämonisierten Kultur. Ich steige ein in die Kultur des Himmels. Ich will rein leben. Ich lasse keine Musik, keine Filme, keine Videos, keine Clips, keine Literatur. Nichts lasse ich in mein Inneres, in mein Haus. Nichts lasse ich in mein Leben, was Gott beleidigt, was mit den Ordnungen Gottes und mit dem Wesen Gottes nicht übereinstimmt. Nichts von diesem Zeug möchte ich in meinem Hause haben. Ich staune manchmal, wenn man in Häuser von Gläubigen geht, mit welcher Unbekümmertheit sie da Dinge vom Teufel in ihrer Wohnung haben. Ob das da irgendwelche okkulten Sanskrit-Zeichen sind, dieses Om-Zeichen oder so. Einmal saß ich auf einem Sofa und da war ein Kissen, da war ganz groß, fein drauf gestickt, so ein Om-Zeichen. Das kenne ich aus meiner Friedvergangenheit. Da haben wir auch solche Dinge gemacht. Aber bei einem geisterfüllten Gläubigen auf dem Wohnzimmer, Sofa, ein Kissen mit Om, ich meine, hallo. Ja? Oder ich gehe durch Bücherregale und dann sehe ich Harry Potter. Im Haus eines Ältesten, im Bücherregal. Mir fallen bald die Augen raus. Wenn ich Gott ehre, wenn ich weiß, wie er über Zauberei empfindet, jeder, der das tut, ist ihm ein Gräuel. Warum in aller Welt soll ich so ein Buch in meinem Haus haben? Warum? Ich möchte nichts zu tun haben mit dieser Welt. Das ist eine andere Geschichte. Ich bin im Kampf gegen diese Welt. Begreifst du nicht, dass die Finsternis einen Fuß in die Tür kriegt, indem sie dich dazu bringt, okkulte Dinge, sei es Bücher oder irgendwelche afrikanischen Masken oder Buddhas oder irgendwelchen Schnickschnack, in dein Haus zu platzieren. Das begreift jeder Zeuge Jehovas. Schritt Nummer eins, wir müssen ein Stück Literatur in diese Wohnung deponieren. Sobald wir ein Stück Literatur in diese Wohnung deponiert haben, haben wir einen Fuß in der Tür und wir können weitergehen und wir haben ein Recht, dort weiter zu bohren. Das begreift jeder Zeuge Jehovas. Plus wir sind so liberal, ja, das habe ich aus Afrika mitgebracht, das ist nur so Volkskunst. Und jeder, der ein bisschen Gespür hat, sagt, was ist denn das für Zeug? Ja. Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt, sagt Paulus. Christen können Gemeinschaft haben mit Dämonen. Das ist möglich, aber verboten und wäre eine Schande. Und es provoziert Gott. Und ich möchte nicht provozieren. Ich möchte, dass er sich freut über mich. Ich möchte nicht sagen, ach, das, wenn Gott provoziert, ist sein Problem, da wird er schon mit klarkommen. Nee, ich werde den Kürzeren ziehen. Wollt ihr Gott zur Eifersucht reizen, sagt Paulus, seid ihr etwas stärker als er? Sagt, Leute, kommt mal zur Besinnung, was macht ihr da eigentlich? Ja. Und Christen, die sagen, ich lebe in der Furcht des Herrn, ich will Gott gefallen. Sie werden sich von Dingen, die aus der Welt der Unreinheit, aus der Welt der Dämonen kommen, sie werden nichts mit denen zu tun haben. 0, nichts. Und wenn die anderen sagen, oh, du bist aber gesetzlich. Nein, ich bin nicht gesetzlich, ich ehre meinen Gott. Ich möchte meinen Gott nicht beleidigen, indem ich Dinge toll finde, die er furchtbar findet. Verstehst du? Wir sind heute in einer solchen verdrehten Zeit, wo Christen, die sich auf die Bibel berufen, dir sagen möchten, Gehorsam ist gesetzlich. So weit sind wir heute gekommen. Und es ist ein Zeichen von der Freiheit der Kinder Gottes, dass du in alle möglichen Filme gehen kannst, in alle möglichen Dinge dir reinziehen kannst und mit allen möglichen Dingen dich beschäftigen kannst. Das ist nicht ein Zeichen von Freiheit, das ist ein Zeichen von Verblendung. Es ist ein Zeichen, dass du das Wort Gottes nicht wirklich ernst nimmst. Und wie viele Gläubige die Woche über beschäftigen sich mit Pornografie, mit Dämonenvideos, mit den furchtbarsten Dingen und dann am Sonntagmorgen klemmt es und die Gegenwart Gottes will nicht kommen und keine Salbung und sie sagen, ja, früher war Gott hier mal im Haus. Wie viele Gemeinden habe ich kennengelernt, die sagen, du, hier hatten wir einmal die Gegenwart Gottes. Wo ist die geblieben? Ich sage, ja, frag mal, was die Leute in ihren Häusern und in ihrem Herzen haben. Dann weißt du, wo die Gegenwart Gottes geblieben ist. Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch sät, wird er ernten. Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wenn da in der Gemeinde ein befreundeter Mann Gottes war in einer Gemeinde, der Pastor hat ihm gesagt, weißt du, in meiner Gemeinde 80% der verheirateten Männer praktizieren Selbstbefriedigung regelmäßig. Ja, da weißt du, wo die Gegenwart Gottes geblieben ist. Zum Fenster raus. Weil Gott sagt, ich mache keine Spielchen. Ihr mögt vielleicht Spielchen machen, aber ich mache keine Spielchen. Das Maß der Gegenwart Gottes ist in direkter Weise abhängig vom Maß der Reinheit der Herzen der Leute, die sich da versammeln. Das ist ein guter Satz zum Mitschreiben. Das Maß der Gegenwart Gottes ist in direkter Weise abhängig vom Maß der Reinheit der Herzen. Wenn wir Gott haben wollen, dann sollen wir uns reinigen. 2. Korinther 6 sagt es, was für Gemeinschaft hat Teufel mit Christus, Belial mit Christus? Was für Gemeinschaft? Null! Also wenn das keine Gemeinschaft hat, dann wo stehe ich? Wozu will ich gehören? Und dann muss ich ein klares Statement geben, wozu ich gehöre und was mir wichtig ist und wozu nicht. Und das heißt, ein paar Dinge müssen aus dem Fenster. Welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Gott hat gesagt, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Das war jetzt Vers 17. Siehst du, was ist die Bedingung für Gemeinschaft des heiligen Gottes mit seinen Kindern? Dass wir uns absondern. Dass wir Unreines nicht anrühren. Und wenn du sagst, ja, ich weiß nicht, was unrein ist, macht nichts, da ist eine Bibel und da steht drin, was rein ist und was unrein ist. Und wenn Gott sagt, das ist mir ein Gräuel, dann ist ihm das ein Gräuel. Und dann sagt er, aber ich finde das nicht so schlimm. Ja, dann tu Buße und fang an zu denken, wie Gott denkt. Fang an zu beurteilen, wie Gott beurteilt. Stimme mit Gott überein. Das ist der Weg. So kommen wir Schritt für Schritt in Übereinstimmung. Gott wird keine Gemeinschaft haben mit denen, die leichtfertig Unreines anrühren. Ich werde euch Vater sein, ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun, ja, Kapitel 7 ist nicht ein neues Thema, es geht weiter in diesem Gedanken bloß. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Was hilft uns, voranzuschreiten in der Heiligkeit? Die Furcht Gottes. Und warum wollen wir uns überhaupt reinigen? Weil wir die Verheißung haben, Gott will unter uns wohnen. Und was das bedeutet, haben wir noch nicht einmal richtig erahnt. Gott will unter uns wohnen. In der Apostelgeschichte kannst du sehen, Gott wohnte unter ihnen. Eins der Symptome oder der Zeichen oder der Folgen, die dort dann zu sehen waren. Jeder Kranke, der dahin kam, wurde geheilt. Gott wohnte unter ihnen. Das ist, wo es hingeht. Das ist, wo Gott uns hinbringen will. Das ist seine Vorstellung von Gemeinde. Und das ist nur ein Beispiel. Ja? Die Fülle der Kraft Gottes wird offenbar. Die Fülle der Weisheit Gottes. Stell dir mal vor, was weiß ich, wir haben Betriebsberater oder so in der Gemeinde. Ganz sekundärer Job. Aber sie sind Heilige, sie leben mit Gott, sie haben die Weisheit Gottes. Sie kommen in die Firma, machen einen kleinen Rundgang und machen ein Gebet und sagen, ich weiß, was euer Problem ist. Und das spart die Firma Millionen. Wow. Warum nicht? Könnte es sowas geben? Könnte Gott sich äußern zu solchen Dingen? Oder sagt er, das ist weltlich, warum soll diese Firma es besser gehen? Das interessiert mich doch alles überhaupt nicht. Ich bin Gott, ich bin mit religiösen Dingen beschäftigt oder was für ein Gott haben wir? Die Weisheit Gottes unter uns offenbar wird. Stell dir das vor. Ich habe einmal einen Mann interviewt und eine Fernsehsendung mit ihm gemacht, vor vielen, vielen Jahren. Der war Ingenieurstudent und er hatte beim Friseur, als er wartete aufs Haareschneiden, eine Offenbarung, eine Vision von Gott über ein technisches Messinstrument, was es gar nicht gibt. Aber er hat einen Bauplan bekommen, per Vision von Gott, über ein technisches Messinstrument, was die Energiezufuhr von Großbacköfen steuern würde. Er hat auf diesem Gebiet nicht geforscht, aber er hat diese Vision gehabt. Er ging nach Hause, hat Friseur gecancelt, ging nach Hause und hat nach dem Plan, den Gott ihm gegeben hat, dieses Messinstrument gebaut. Es hat auf Anhieb funktioniert und er ist zu den größten Großbäckereien Deutschlands gefahren und hat gesagt, ich habe hier etwas, damit können Sie, weiß nicht wie viel, 30% oder 35% Energie einsparen. Hätten Sie vielleicht Interesse? Und was für ein Interesse die hatten. Und er hat sein Patent angemeldet, hat dieses Ding vermarktet und er beliefert die größten Bäckereien im ganzen Land mit diesem Instrument. Und er hat eine Firma und hat einen Kompagnon eingestellt, weil er so viele Aufträge hat, dass er sich gar nicht retten kann vor Aufträgen. Und zwei ganze Familien, und beide haben viel Kinder, einer ganz viel Kinder und der andere viel, ja. Beide Familien leben seit Jahren von einer Vision, die im Bruchteil von einer Sekunde vom Himmel gekommen ist. Das ist effizient. So, was kann passieren, wenn Gott unter uns wohnt, wenn die Weisheit Gottes sich offenbart? Also wir werden Revolutionen erleben auf dem Bereich von Beratung und Erfindung und christliche Dienstleistungen und was da entstehen könnte. Und die Leute werden sagen, die Christen sind ein bisschen komisch, aber du, was die machen, funktioniert. Und das brauchen wir, das gibt es nirgendwo, das ist konkurrenzlos. Die Meinung der Leute über Christen würde innerhalb von 10, 15 Jahren sich radikal verändern, wenn solche Dinge anfangen würden zu passieren. So, das sind nur Gedankenanregungen. Gott sagt, ich will unter ihnen wohnen. Ich will ihr Vater sein, ich will ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Das heißt, alles, was ich habe, werde ich ausbreiten, werde ich anbieten. Wie der Vater zum verlorenen Sohn sagt, was ich habe, ist doch dein. Alles, was ich habe, ist dein. Gott teilt seine Weisheit. Gott teilt seine Reichtümer. Gott teilt seine Macht. Ihr Lieben, innerhalb von einer Generation wird das ganze Verständnis von was sind Christen sich radikal verändern im Land. Und die Meinung wird sich total verändern. Total verändern. Und das Evangelium wird rennen. Ja. Und was ist der Anfang? Wir suchen ein Leben, das Gott ehren will. Wir suchen ein Leben, das Gott erfreuen will. Ganz im privaten Bereich. Mit unseren Worten, mit unserer Fantasie, mit unseren Gedanken, mit unseren Wünschen, mit unseren Taten. Und das tun wir jeden Tag. Und wir werden darin immer klarer und immer besser und immer entschiedener. Und dann werden wir andere anstecken und motivieren. Sagen, hey, es gibt wirklich einen praktikablen, begehbaren Weg, wie wir ohne Krampf und ohne altmodisch zu sein oder altbacken irgendwie rumzulaufen, heilig werden. Und dabei zunehmend an Freude. Das ist ja das, was meistens nicht zusammenpasst. Ja? Sehr heilig, aber keine Freude mehr. Ja. Aber von Jesus heißt es, mehr gesalbt mit Freude als alle seine um ihn herum. Warum? Wegen Übereinstimmung mit dem Vater. Gerechtigkeit geliebt, Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott dich gesalbt mit Freude, mehr als alle anderen. So, wir müssen nicht Angst haben, wenn wir heilig werden, werden wir komisch und werden wir Lebensfreude verlieren. Wir werden echte Lebensfreude gewinnen. Wir haben noch nicht angefangen, die ganze Sache zu entdecken. So, ihr Lieben, es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Nehmen wir das Wort. Erklären wir, was wir wollen. Erklären wir, was wir nicht wollen. Sagen wir Gott, worauf wir warten. Eine Veränderung unseres Herzens. Und wir beten ihn an, als den, der uns Gnade gibt, im Licht zu wandeln und Versuchungen zu sehen und Nein zu sagen und uns rein zu bewahren. Nicht aus Krampf, sondern weil wir Gott ehren wollen. Weil wir ihn lieben und weil er es wert ist, endlich einmal herabkommen zu dürfen und sich zeigen zu dürfen. Halleluja. Das ist der Weg. Okay. Seid gesegnet, es ist genau 17 Uhr. Boom.